Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wutwas-Versicherungen, dem Versicherer für KMU und Selbstständige.
NZZ Akzent. Miu Sasaki ist unter Druck. Der Roboter hat schon 5 ihrer Bälle zurückgeschlagen. Die japanische Tischtennisspielerin weiß, sie muss jetzt aggressiver werden. Sie schlägt auf, versucht mit dem Schläger dem Ball den maximalen Spin zu geben. Das können nur die Profis so richtig. Es geht hin und her, es geht hin und her und immer schneller. Und dann ist es passiert. Der Roboter hat auf Miu erfolgreich zurückgespielt und sie hat den Ball zu weit geschlagen. Punkt für den Roboter. Was haben wir hier gerade miterlebt, Joya?
Ja, das ist der allererste Roboter, der jemals einen Profispieler im Tischtennis schlägt. Der Roboter, der heißt übrigens Ace, passend, und die Firma Sony steckt dahinter. Diese Szene, die wir da hören, die war im Frühling 2025. Seither hat dieser Roboter noch weitere Profis geschlagen, unter anderem eine Athletin der Top 25 der Welt.
Tischtennis galt bisher als Härtetest für Roboter. Warum sich das änderte und was das über den Stand der Roboterforschung aussagt, das bespreche ich mit der Tech-Redaktorin Joya da Silva. Ich bin Simon Schaffer. Warum ist gerade Tischtennis von allen Sportarten so spannend für die Robotikforschung? Also warum war das bisher der Härtetest?
Es sind halt extrem hohe Geschwindigkeiten des Balls, die Bälle rotieren zudem und da sind diese unberechenbaren Menschen, die machen, was sie wollen. Mhm. Und deshalb ist Tischtennis extrem schwer zu automatisieren. Nun gab es auch schon länger Roboter, die Tischtennis spielen konnten. Google DeepMind zum Beispiel hat einen entwickelt. Der war eigentlich recht gut, der hat gegen Amateurspieler gewonnen, aber gegen Profis hatte der keine Chance. Das lag eigentlich eben an diesem Spin. Also der Spin ist beim Tischtennis die Frage, wie schnell dreht der Ball, auf welche Seite dreht der Ball. Wer das kontrollieren kann, der kann die Flugbahn des Balls auch besser manipulieren. Und das macht es dem Gegner natürlich extrem schwer, den Ball zurückzuspielen.
I'm not very good at table tennis myself, but as a roboticist.
Das hier ist Peter Dürr, der das System für Sony aufgebaut hat, der Projektleiter in einem Video der Firma.
Interesting it would be to build a table tennis robot.
Also da ist dieser Roboterarm auf 2 Schienen. Also er kann sowohl nach hinten und nach vorne, wie aber auch nach links und nach rechts fahren. Er hat auch mehrere Gelenke, damit er zu allen möglichen Punkten im Raum fahren kann und dort auch einen Ball schlagen kann. So.
Also ein Arm ist das nicht eigentlich, oder? Es ist mehr ein Gestell, das rumfahren kann.
Ja, genau. Aber es ist schlussendlich ein Roboterarm auf einer fahrenden Plattform. Mhm. Aber entscheidend ist ja die Frage, wie denn der Roboter also diesen Spin misst. Dafür sind 12 Kameras installiert, also hinten, vorne und auf der Seite des Spielfelds. Und 3 dieser Kameras, die haben extrem gute Linsen. Die halten den Ball immer im Fokus und berechnen, wie schnell er sich dreht und auf welche Seite. Mhm. Das gelingt eigentlich nur, weil auf dem Ball ein kleines Logo aufgedruckt ist. Das ist das Logo der Internationalen Tischtennisföderation. Und das ist aber keine Manipulation von Sony, sondern alle Bälle bei professionellen Tischtennismatches sind damit versehen.
Und bei jeder Umdrehung registriert das System das sozusagen in Live, in Echtzeit?
Ganz genau. Okay. Und weil diese Berechnungen innerhalb von Sekundenbruchteilen stattfinden, schafft es der Roboter sogar, auf Bälle zu reagieren, die so fast im Netz hängen bleiben, aber dann doch gerade noch auf die Tischseite des Roboters
fallen. Die wirklich nerven, wenn man selber spielt.
Genau, die richtig schwierigen.
Okay, also das heißt ja auch eigentlich, dass das System etwas berechnet, was ein Profispieler, Profispielerin indirekt ja aus dem Gefühl auch macht. Sie kann einfach wahrscheinlich nicht sagen, jetzt sind es 150 Umdrehungen pro Sekunde oder irgend sowas, sondern aus dem Gefühl, aber einfach ohne Zahlen.
Ja, genau, das ist schön gesagt, genau.
The interesting thing about the problem like robot table tennis is that it's totally impossible to pre-program everything that could happen, right?
Ebenso wichtig ist aber noch diese zweite Methode, nämlich wie er das geschafft hat, überhaupt das zu lernen. Peter Dürr spricht da über das Reinforcement Learning. Das ist eine Lernmethode der künstlichen Intelligenz.
So what we did is we resorted to a technique from machine learning that's called reinforcement learning, which is really trial and error.
Dafür braucht es eine Simulation, also eine virtuelle Welt, in der Roboter und die Umgebung sehr exakt nachgebildet sind.
So we put the robot in a simulation and we shoot table tennis balls at it.
Also da sind drin Dinge wie, aus welcher Oberfläche besteht der Schläger, inwiefern haftet der Ball auf dem Schläger, wenn er drauf prallt, wie stark prallt der Ball von der Tischoberfläche ab, wie deformiert sich der Ball vielleicht sogar, was ist der Luftwiderstand, solche
Physik,
Dinge.
Also eigentlich auch die Schwerkraft und so.
Ganz genau, okay. Sehr detailliert.
And because our simulation is very close to the real physics of table tennis, we can then use that on our real robot to beat real human professional table tennis players.
Und der Roboter, der lernt dann innerhalb von dieser Simulation, also ohne jemals einen Finger zu rühren sozusagen, einfach in der virtuellen Welt das Tischtennisspiel, und zwar ohne jegliches Vorbild, nur mit dem Prinzip von Versuch und Irrtum. Mhm. Das funktioniert dann so, dass dem Roboter Ziele vorgegeben werden, also er muss zum Beispiel den Ball zurückspielen können, und zwar möglichst so, dass es die Gegenseite schwer hat, den Ball zu retournieren. Und in der Simulation testet der Roboter eigentlich in Millionen und Millionen von Durchläufen diese verschiedenen Bewegungen, die er braucht, verschiedene Krafteinsätze, verschiedene Spins, bis er dann tatsächlich das Ping-Pong-Spiel beherrscht. Und diese Methode ist eigentlich Standard in der Robotik im Moment. Also diese Methode des Reinforcement Learning, das kommt sehr, sehr häufig zum Einsatz.
Ist das alles? Haben Sie noch mehr gemacht?
Ein anderer interessanter Trick, den Dürr und sein Team da gewählt haben, war es, dass sie in der Simulation extra schlechte Daten und lückenhafte Daten eingefügt haben, damit der Roboter auch lernt, auf Unvorhergesehenes zu reagieren. Manchmal ist das Problem eben, dass was in der Simulation perfekt funktioniert, in der echten Welt dann doch scheitert. Das einfach, weil die Simulation ist immer gleich und immer perfekt, und in der echten Welt hat es vielleicht manchmal einen Luftwiderstand, der ein bisschen grösser ist, oder irgendwie vielleicht ist der Schläger vom Tischtennisroboter nur ganz ein bisschen nass, und dann ist die Oberflächenbeschaffenheit anders oder der Ball prallt anders ab. Und diese ganz, ganz kleinen Unterschiede, die machen dann doch einen Unterschied in der echten Welt. Und genau darum haben sie die Simulation extra schlechter gemacht oder extra mit Fehler ausgestattet, damit das Modell und der Roboter eben so eine Robustheit entwickelt.
Wir sind gleich zurück.
Als selbstständig Erwerbende sind Sie 100% bei Ihrem Projekt. Wir 100% bei Ihrem Schutz. Bei der Voodoo's begleiten wir Sie umfassend und ein Leben lang mit einer Ansprechperson, die Ihre Bedürfnisse kennt. Als selbstständig Erwerbende und als Menschen.
Wenn wir über Roboter sprechen, dann geht es in gewisser Weise ja immer auch darum, das Leben zu imitieren, oder also Menschen, Tiere oder einfach irgendwelche Bewegungen, die es ja teilweise schon gibt. Das ist ja in diesem Fall hier auch so. Ich frage mich aber, wie groß ist denn dieser Durchbruch, dieser Meilenstein, den man immer erreichen wollte, für die ganze Forschung jetzt, also auch nach vorne geschaut?
Ja, auf der einen Seite ist es tatsächlich ein sehr beeindruckendes Projekt. Gleichzeitig ist es aber einfach kein großer Durchbruch für die Robotikforschung. Es bringt eigentlich nichts. Also wenn man einen Tischtennisroboter hat, man will ja, Tischtennis ist ja etwas von den Dingen, die man ja nicht automatisieren will. Das machen wir Menschen ja gern. Und ein Roboter, der gut Tischtennis spielen kann, der kann man auch eigentlich für keine andere Anwendung gebrauchen. Also es ist eigentlich ein Showprojekt.
Okay, trotzdem, jetzt sagst du, es ist doch kein so großer Durchbruch. Also warum dann doch nicht jetzt?
Ja, Experten haben schon erwartet, dass das möglich ist. Sony hat einfach extrem viel Geld eingesetzt, also sehr viel Zeit und sehr qualifiziertes Personal auf diese eine Aufgabe angesetzt. Wahrscheinlich auch, weil Tischtennis so ein Härtetest war für die Robotik. Also seit 4 Jahrzehnten versuchen Forscher, das Tischtennisspielen zu automatisieren, und jetzt ist das gelungen. Mhm. Aber im Allgemeinen scheitern sie dann doch noch. Das ist sehr eindrücklich bei den Humanoiden, also den Robotern, die aussehen wie Menschen mit 2 Beinen und 2 Armen, 2 Händen und 2 Füßen. Da kamen ja sehr beeindruckende Videos und Bilder aus China, wo Roboter tanzen, Kung-Fu machen, auch einen Halbmarathon gewannen jüngst. Aber das ist jeweils nur im sehr geschützten Rahmen. Also diese Roboter können einfach eine sehr spezielle Anwendung sehr gut. Aber im echten Leben hätten sie dann doch keine Chance.
Okay. Woran liegt das? Was hält die Forschung da zurück?
Also im Moment steht eigentlich die Robotikforschung von einem großen Problem. Das nennt man die Manipulation von Objekten. Also immer dann, wenn es darum geht, ein Objekt zu greifen, zu deformieren, vielleicht auseinanderzunehmen oder ineinander zu stecken, das ist extrem schwierig. Das liegt daran, dass die menschliche Hand extrem schwierig zu imitieren ist. Da gibt es eigentlich noch keine Hardware dafür. Also die menschliche Hand ist so komplex mit all diesen Datenpunkten, die wir messen, was wir gar nicht merken. Sowas kann man noch nicht nachbauen.
Also was zum Beispiel das Gefühl von, wie sich ein nasser Ball irgendwie in der Hand anfühlt und dass er nicht wegrutscht oder irgend so etwas?
Ja, genau. Auch so das Gespür dafür, mit wie viel Druck und Kraft man einen nassen Ball zum Beispiel halten muss, damit er nicht wegrutscht.
Ja.
Aber bei Menschen ist es so, wenn etwas aus Versehen zu rutschen beginnt in der Hand, dann fassen wir intuitiv dann einfach stärker ran. Es fällt uns nicht unbedingt runter.
Beim Umzug der Wohnung zum Beispiel, die Möbel, die man dann umgreifen muss.
Ja. Ganz genau, ganz genau. Und das merkt der Roboter nicht. Er hat weder das Feingefühl, um zu merken, hey, da rutscht was, noch hat er die Daten, um das zu lernen. Das ist noch ganz schwierig.
Eben, er hat keine Daten. Das heißt, man kann ja auch nicht jede Standardsituation, einen Umzug zum Beispiel, kann man nicht üben vorher, weil jeder Umzug dann anders ist. Und manche Pakete oder irgendwelche Sachen, die man so einpackt, die sind individuell, also jedes Objekt ist dann auch ein bisschen anders.
Ganz genau. Und da kann man natürlich schon auch Hände entwickeln, die für ganz spezifische Situationen dann sehr wohl passen. Auch ein anderes sehr gutes Beispiel dafür ist die Aufgabe, ein einzelnes Blatt Papier vom Tisch hochzunehmen. Das ist für Roboterhände noch immer sehr schwierig, beziehungsweise es gibt halt schon Hände, die extrem weiche Fingerkuppen haben, die dann das durchaus können. Aber diese extrem weichen Fingerkuppen, die kann man dann vielleicht nicht mehr für eine andere Aufgabe verwenden, die dann mehr Kraft erfordert, zum Beispiel irgendwie einen Hammer zu schlagen oder einen Knoten in einem Kabel zu öffnen oder sowas. Das geht dann nicht. Also es ist einfach eine Hand zu machen für eine Anwendung, aber eine Hand, die alles kann, das suchen wir heute noch.
Was sagt dir das alles, wenn du das beobachtest? Wo stehen wir auf diesem langen Weg?
Ich denke, im Moment haben wir einen Hype um Robotics, vor allem auch um diese Humanoiden, die einfach auch sehr menschlich und sehr attraktiv manchmal auch aussehen oder je nachdem auch angsteinflößend. Ich glaube, Unternehmen investieren gerade sehr, sehr große Summen in die Robotik. Und die Frage ist aber, wie realistisch sind dann die Versprechen? Also gelingt es uns wirklich, einen Hilfsroboter für den Alltag zu machen, der zum Beispiel auch Hausarbeit übernehmen kann oder vielleicht in einem Supermarkt die Regale einräumen kann oder vielleicht eine alte Person in einem Altersheim stützen kann bei dem Gang ins Bad oder solche Sachen. Fakt ist aber, es ist absehbar, was auf uns zukommt. Ich glaube, der technologische Fortschritt, der kommt kontinuierlich und ist sichtbar. Und ich glaube, es ist klar, es werden jetzt immer mehr Anwendungen automatisiert, vielleicht zuerst so in strukturierten Umgebungen wie Produktionshallen oder Lagerhäusern. Aber nach und nach denke ich schon, dass wir auch Roboter sehen werden, die die Fabriken verlassen und in Supermärkten, Baustellen, Krankenhäusern auch arbeiten oder aushelfen.
Ja. Wagst du da eine Zeitschätzung?
Das ist interessant, weil je näher die Experten an der eigentlichen Technologie sind, desto weniger Aussagen machen sie. Wenn man so mit Unternehmern redet, dann sagen sie, ja, in ein paar Jahren haben wir alle Haushaltsroboter daheim. Wenn man so mit ETH-Spezialisten spricht, dann sagen die eher so, wir wissen es nicht, wahrscheinlich dauert es noch Jahrzehnte, bis wir so einen Allzweckroboter haben. Aber schlussendlich, ich meine, technologischen Fortschritt war schon immer so. Das dauert manchmal extrem lang und dann ist es plötzlich doch sehr schnell.
Was uns dann beschäftigen wird, definitiv, ist die Frage, was macht es mit der Gesellschaft?
Das stimmt und da gibt es ja sehr verschiedene Perspektiven. Es gibt ja da die Optimisten, die sagen, wenn Roboter alle möglichen Arbeiten übernehmen können, dann lindert das zum Beispiel den Mangel an Arbeitskräften. Es ist ja schon so, dass schwere Arbeiten oder gefährliche Arbeiten, das wollen die allermeisten Menschen eigentlich lieber nicht machen. Und die sagen auch, okay, technologischer Fortschritt wird so langsam sein, dass wir uns als Gesellschaft auch die Zeit haben, uns daran anzupassen. Ein bisschen so, wie es bisher eigentlich immer war. Der technologische Fortschritt hat uns jetzt eigentlich noch keine Massenarbeitslosigkeit in dem Sinne beschert, die wirklich bestanden hätte. Natürlich ändern sich immer Dinge und dann ändert sich auch die Gesellschaft. Aber es gibt auch die Pessimisten, die sagen, hey, wir automatisieren da etwas weg gerade, das eigentlich bisher wirklich nur Menschen erledigen konnten. Und die erwarten dann halt auch die Massenarbeitslosigkeit und dass Menschen in Not geraten.
Was bräuchte es aus deiner Sicht denn eigentlich?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, was wir sicher haben sollten, das ist einfach eine breite gesellschaftliche Debatte. Und zwar über die Frage, wie wir das gestalten wollen, wenn es künftig möglich wäre, dass wir Seite an Seite mit Robotern zusammen leben oder arbeiten sein wollen, ja.
Dankeschön.
Danke, Simon.
Wer sich jetzt denkt, ah, das war noch nicht genug, ich finde Roboter faszinierend und toll, ich will noch mehr wissen. Oder aber wer denkt, diese Roboter, die machen mir zunehmend Angst, ich muss unbedingt noch mehr wissen, um mich vorzubereiten. Für euch gibt es den Podcast NZZ Quantensprung. Dort haben sich Technologieredaktorin Joya da Silva und meine Kollegin Lena Waldle vor allem mit humanoiden Robotern beschäftigt, die, so das Versprechen, einmal unseren Haushalt führen sollen. Vielleicht auch noch mehr. Ich habe NZZ Quantensprung in der Folgenbeschreibung verlinkt. Das war NZZ Akzent. Mein Name ist Simon Schaffer. Bis zum nächsten Mal.